Der Neandertaler. Neandertaler hatten vor etwa 130.000 Jahren ihre Blütezeit und lebten bis vor etwa 30.000 Jahren in Europa und Westasien. Bis vor kurzem betrachtete man sie als unmenschlich und kulturlos. Brian Hayden, Richard Klein, Erik Trinkhaus und der Paläogenetiker Svante Paabo haben ihnen jedoch ein menschliches Gesicht verliehen. Besonders Trinkhaus nimmt aufgrund von archäologischen Funden an, dass sie sich fürsorglich um ihre Kinder, Kranken und Toten kümmerten. Und trotzdem bestritten 2003 immer noch Anthropologen, dass Neandertaler mitfühlend gewesen wären, mit der Begründung, zahnlose Schimpansen und Gorillas hätten in der Wildnis auch überlebt. Sie wollten einfach nicht wahrhaben, dass Neandertaler ihre Alten und Gebrechlichen pflegten, was unter anderem durch den Fund eines zahnlosen, 179.000 Jahre alten Kieferknochens eines Neandertalers im Süden Frankreichs belegt ist. Wenn wir auf der anderen Seite in Betracht ziehen, dass wir in unserer Entwicklung alle eine Art von Bemutterung erfahren haben, kann man solche essentiellen, zwischenmenschlichen Lebensprozesse unmöglich abstreiten. Christoph P. E. Zollikofer, Marsha S. Ponce de Leon, Bernard van der Mersch und François Lévesque konnten mit Hilfe von hervorragenden CTs und der computergesteuerten Schädelrekonstruktion eines Neandertalers nachweisen, dass dieser eine Verletzung erlitten hatte, die später heilte. Sie fanden eine Narbe im Schädel, die sie mit Hilfe von paläopathologischen und forensischen Diagnoseverfahren direkt auf die Einwirkung eines spitzen Gegenstandes zurückführen konnten. Dieser Neandertaler konnte wohl nur deshalb überleben, weil er von anderen gepflegt wurde. Und dies ist die eigentliche Erkenntnis dieser Untersuchung. Neandertaler waren also nicht nur fähig, schwerverletzte Artgenossen über längere Zeit zu unterstützen, sondern taten es offensichtlich auch. Es ist nicht überraschend, dass Neandertaler und andere Menschen der Jungsteinzeit auch aggressiv sein konnten. Nun ist aber die Äußerung von Aggression nicht dasselbe wie vorsätzliche Destruktivität, genauso wenig wie Aggression und Kampf identisch sind. Wenn wir hier keine Differenzierung vornehmen, reichen wir unbewusst Konrad Lorenz die Hand, der Aggression als einen Kampfinstinkt betrachtete und der Meinung war, Menschen bräuchten Rituale, um ihre instinkthafte Aggression zu kanalisieren. Schon Herbert Spencer sah den Aggressionstrieb als dominanten Faktor bei der natürlichen Auslese. Schneiler hielt dem entgegen, im Menschen regt Adrenalin, eine neurosekretorische, exzitatorische Substanz, den Menschen zu Kampf, Liebe, Poesie, Gesang oder Flucht an, je nach individuellem Hintergrund und aktueller Situation. Die Annahmen, die Lorenz seiner schriftlich festgehaltenen Theorie zugrunde legte, sind bei niederen Tieren ungeklärt. Ihre Übertragung auf den Menschen ist zweifelhaft. Die reaktive Aggression innerhalb einer Gruppe lässt sich mit großer Wahrscheinlichkeit durch Wutanfälle erklären. Diese Annahme unterstützen auch Zollikofer und andere. Im Hinblick auf meine eigenen Erfahrungen tendiere ich dazu, die innerhalb einer Gruppe und zwischen Gruppen auftretende Aggression auf Rivalität und Wettkampf sowie auf eine nachtragende Haltung zurückzuführen. Eine andere, genauso plausible Erklärung könnte aber sein, dass Aggression eine sofortige Reaktion auf eine Provokation war und kein Ausdruck von Rache, Strafe oder Groll. Eleanor Burke Leacock beschreibt solche direkten, aber nicht strafenden Aggressionsausbrüche zwischen den Montagnier-Naskapi in Kanada. Auch bei Tieren ist ein solches Verhalten zu beobachten.